The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Kreuzfahrttester Matthias Morr über die besten Schiffe der ganzen Welt, Schlagersänger und Avatare und über all das, über was er sonst nie spricht. Ich begrüße Matthias Morr in meiner Sendung. Er ist Schiffstester. Lieber Matthias, ich begrüße dich.
Vielen Dank für die Einladung. Vor allen Dingen endlich mal jemand, der auch den Nachnamen gleich direkt richtig ausspricht. Ja, weil das ist ja immer so, wenn du Morr heißt, ich sage mal, das ist fast eher ein Geräusch, ja, aber viele sagen immer Moor, aber gleich Morr, wie sich das gehört. Sehr gut.
Ja, doch. Also ich habe natürlich auch erst, als ich das erste Mal gelesen habe, den Fehler gemacht im Kopf mit meiner Stimme. Gesagt, Morr, weil das bietet sich an, aber es muss schon, wenn schon, richtig. Ja.
Genau, ganz genau.
Darf man dich noch, oder Schiffstester war auch richtig, oder?
Ja, das ist natürlich schon mal eine sehr gute Frage, weil das so die Marke ist, würde ich mal sagen, mit der ich so gestartet bin. Weil ich irgendwann mal gedacht habe, ich komme also so aus dem, aus dem Medienbereich, also seit ich Abitur gemacht habe vor fast 30 Jahren, mache ich immer was mit Medien und irgendwann war es mal so, also jetzt, da komme ich jetzt schon vom Hundertsten ins Tausendste, ist nicht schlimm, ne? Aber nee, hoffe ich, nee. Also, ich habe in den Medien gearbeitet, so, ich war beim NDR, habe Radio gemacht und dann kam mal eine Einladung zum NDR, Einladung auf ein Kreuzfahrtschiff, was hier in Hamburg im Dock lag, so zur Endausstattung, neues Kreuzfahrtschiff. Ich hatte damals schon die ein oder andere Kreuzfahrt gemacht und dachte, ach, ist ja eigentlich eine ganz nette Urlaubsform und dann habe ich mich da damals angemeldet, weil es halt für NDR-Hörfunk überhaupt nicht interessant war und dann habe ich aber gesagt so, naja, ich nehme aber da eine Kamera mit, filme dann ein bisschen und lade das Ganze dann bei YouTube hoch. So, das habe ich dann gemacht und dann war irgendwann so die Überlegung, ja, wie kann man das Ganze denn nennen? Und dann guckte ich so, was sind denn so für Domains noch frei? Und dann fand ich so, ja, schiffstester.de war noch frei und dann dachte ich so, ach, naja, das klingt doch ganz gut. Ja, so, das habe ich dann im Jahr unter dem Namen einige Jahre gemacht. Irgendwann stellte sich dann aber so die Frage, ja, Schiffstester, das weckt natürlich so Assoziationen. Da denkt man, jemand geht da mit einer Checkliste übers Schiff und prüft alles und gibt eine Bewertung ab und so. So ist es ja nicht, sondern das, was ich mache, also ich betreibe im Wesentlichen ja einen YouTube-Kanal. Das ist schon Unterhaltung, das ist schon eine Art von, ja, man hat schon auch Service sozusagen oder es gibt schon Informationen auch auf jeden Fall, aber es ist halt Unterhaltung und irgendwie dieses Schiffstester, das weckt halt so die falschen Assoziationen und deswegen verwende ich diesen Begriff tatsächlich heute nicht mehr, ja.
Das macht allerdings auch, finde ich, ein bisschen neugierig, weil wenn man sich nicht so mit dem Thema auseinandersetzt, Kreuzfahrtschiffe und Kreuzfahrten überhaupt generell, dann hört man erstmal Schiffstester und denkt so, was ist denn das? Eigentlich klingt das ja ganz cool, weil ich kenne jetzt nicht so viele. Du bist jetzt der Erste, den ich kennenlerne.
Also das wäre was für, was bin ich gewesen so früher, ne? Mit Robert Lemke, also was ist Ihr Beruf? Und dann wird eingeblendet Schiffstester und so. Da kommt natürlich kein Mensch drauf und das ist natürlich ein guter Punkt. Das ist bei Leuten, die damit gar nichts zu tun haben, die denken erstmal, Donnerwetter, Schiffstester, das klingt, ja, da hab ich tatsächlich gar nicht dran gedacht, dass so diese Strahlkraft, die dieser Begriff hat, irgendwie auf Leute, die mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Du hast ja wahrscheinlich auch gesagt, Mensch, machst du ein Interview und dann hast du irgendwo gelesen, so, er nennt sich gar nicht mehr Schiffstester. Und hast gedacht, um Gottes Willen jetzt alles.
Aber weil du sagst, ja. Robert Lemke, die haben doch auch so eine, machen sie mal eine Handbewegung und so. Hast du auch eine Handbewegung, die du machen könntest?
Naja, man könnte vielleicht so die Welle des Meeres oder so, könnte man vielleicht so. Aber
genau, eine typische Handbewegung, die Welle des Meeres.
Genau.
Ja, absolut, genau. Aber ist das, also ich habe jetzt auch in einem aktuellen, also man muss beziehungsweise erstmal erklären, also du hast über 100.000 ja. Abonnenten auf YouTube. Diese Videos, wenn man sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzt, du bist auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die du zu dem Thema natürlich machst. Ich würde mal sagen, dass vielleicht auch Leute ganz gerne reinschauen, die entweder auch wirklich begeistert sind von dem Thema, aber vielleicht auch, wenn man sich vorbereiten will so für so eine Kreuzfahrt, gell, dann bist du eigentlich der richtige Ansprechpartner. Du warst, glaube ich, der Erste, bist es mittlerweile nicht mehr, gell, der sowas macht.
Ja, das ist eigentlich irre, ne, wenn man sich das so vorstellt, dass ich damals, als ich da so dachte, also da reden wir ja von, ich bin immer nicht sicher, ich glaube, das allererste habe ich irgendwie 2008 hochgeladen. Das war halt zu so einem absurd frühen Zeitpunkt. Ja. Das war so, wo viele gedacht haben, so YouTube, na, das sind so Katzenvideos und solche Sachen. Aber dass ich da damals schon ranging mit so einer Attitüde, dass ich dachte so, hä, es spricht überhaupt gar nichts dagegen, warum das nicht auch für ernsthafte Sachen sein sollte. Ich meine, gut, es ist immer eine Frage dann so des Geldverdienens sozusagen. Also das war so etwas, was damals noch nicht so auf der Hand lag, sage ich mal. Aber ansonsten, klar, und ich war der Erste, absolut. Und naja, gut, das ist dann so, dass so diese Faszination, die das so auf andere hat, oh, da geht einer auf Kreuzfahrtschiffe regelmäßig und verdient damit auch noch sein Geld. So, wow, das muss ja irgendwie wahnsinnig spannend sein. Ja, das ist halt so was, was dann so den einen oder anderen Nachahmer gefunden hat, absolut. Es ist aber insofern, es ist schon ein schwieriges Geschäft, sage ich mal so, ne? Weil du musst schon, wenn du YouTuber bist, du musst ja schon überlegen, also du brauchst Kontakte zu den Reedereien, sonst könnten die ja sagen so, ach nee, was, den wollen wir gar nicht hier haben oder so. Da musst du natürlich irgendwie gucken, wie verdienst du damit Geld und so. Also sagen wir mal so, ich habe da schon einige im Laufe der Zeit kommen und gehen sehen, die das versucht haben, so nachzumachen. Und gerade so jetzt in der heutigen Zeit ist es ehrlicherweise auch nicht mehr ganz so einfach, mit was zu starten, wo du schon etablierte Leute eigentlich hast, weißt du? Also da zu sagen, es ist sicherlich möglich, gerade von der technischen Qualität her der Videos, es wäre es wirklich problemlos möglich, das besser zu machen, überhaupt gar keine Frage, ne? Aber das ist eben was, das ist eben auch nicht alles, sage ich mal. Ne? Es ist ja viel, Leute, warum abonnieren dich Menschen? Jetzt nicht unbedingt ausschließlich wegen der technischen Qualität, das spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Es ist halt deine Persönlichkeit oder so. Und Leute sagen halt, entweder mögen sie das oder manche gucken es auch, weil sie sagen, den Typ finde ich schrecklich, gucke ich mir trotzdem an, so, ne? Aber ja.
Ja, absolut. Da werden ganz viele Komponenten wichtig. Manchmal gibt es ja auch ganz schreckliche Videos, die sind also technisch ganz schrecklich, aber sind unglaublich erfolgreich, weil irgendwas kommt rüber, so was auch immer das ist.
Ja, genau.
Gab es denn, oder erinnerst du dich wie an einen Schlüsselmoment bei einer Reederei, sag ich mal, wo die angefangen haben, dich ernst zu nehmen, wo sie so gedacht haben, weißt du, der macht das, ja, das könnte uns was nützen? Ja. Gab es sowas?
Aber also es war erstmal so, dass die Reedereien, das war erstmal ein ganz hartes Brot, die davon überhaupt zu überzeugen, dass das für die sinnvoll wäre, sage ich mal. Was hilfreich war, mir fehlte damals, als ich dann damit angefangen habe, wo ich da sagte, Mensch, ich war in Hamburg und war bei Blohm und Voss hier im Dock und habe da ein Schiff besucht. In der Anfangszeit, da war es so, dass ich auch erstmal anders gedacht habe. Ich habe erstmal gedacht, so Mensch, du musst diese Videos, müsstest du einem professionellen Medium verkaufen. Und dann habe ich die ersten 2, 3 Videos für Focus Online gemacht. So, das war allerdings dann damals so, dass das durchaus, was mir gar nicht so bewusst war, aber das war halt ein wunderbarer Türöffner, weil dann plötzlich so die PR-Agenturen, die dann und eine der ersten Reedereien, wo ich wirklich dann häufig damals an Bord war, nämlich gleich direkt 3-mal, das war Costa. Und Costa, da war die PR-Agentur und die dachte sich damals so, wow, wir haben jetzt hier sogar Focus berichtet jetzt. Ne? Weil man muss ja mal so überlegen, so eine PR-Agentur, ja, die ist ja immer darauf angewiesen, Leute zu finden, die darüber berichten. Und wenn jetzt so eine Reederei wie Costa, die jetzt auf dem deutschen Markt keine ganz riesige Rolle spielt, sondern ein bisschen kleiner ist vom Marktanteil, und dann sagt er plötzlich, der Focus kommt und will darüber berichten, so, ne? Also, das war eigentlich so damals der Einstieg. Und dann war es so im nächsten Schritt, als dann irgendwann Focus Online sagte, relativ schnell nach 3, 4 Videos, sagten die dann, ach nee, ist jetzt erstmal nicht mehr so angesagt. Da stand ich dann so alleine da und hatte dann aber halt ja schon meinen Fuß in der Tür sozusagen. Und ja, dann war das je nach Reederei mal einfacher, mal schwerer. Also so zur Erklärung, es geht eben darum, dass ich eben an Pressereisen teilnehme. Ja, so dass ich also die Reise nicht selber zahle, ja, was natürlich ein hoher Kostenfaktor wäre und was damals überhaupt halt, dann hätte es gar nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Ne? Wenn ich also erstmal Kosten habe von, ja, wenn du bei Einzelbelegung von einer Woche, das kann schon so 2000 Euro sein, vielleicht noch ein Flug dazu. Das hätte sich niemals gerechnet, ja. Aber wenn du sagst, okay, du bist eine Pressereise, du bist auf Einladung unterwegs, dann ist es halt schon was anderes. Aber wirklich, das war damals ein schwerer Moment. Ich sag mal, eine sehr große deutsche Reederei, die hat das lange immer so versucht, so ein bisschen klein zu halten, also mich klein zu halten und so. Und da war es dann so, dass erst 2018, wo ich das ja wirklich schon Jahre gemacht habe, als ich einen Auftritt hatte bei als Talkgast bei Hart aber Fair, da war es dann plötzlich so, wer kümmert sich eigentlich bei uns um dich? Und ja, damit ging es dann los und da war dann das Erwachen, sage ich mal. Aber Jahre vorher war es immer so, dass bei dieser besonders großen Reederei, da musste ich wirklich mal betteln. Und also was heißt betteln, wenn ich überhaupt da mit jemandem sprechen konnte? Also das war eher so, ja, also eigentlich, wir verstehen es nicht, was sie da machen und irgendwie gut finden wir es ja eigentlich auch nicht und überhaupt, also lassen wir es mal lieber. Also das war wirklich, ja.
Aber ist das dann, weil diese Reedereien, sind das so traditionelle Betriebe sozusagen? Also gibt es die schon, könnte ich jetzt eigentlich auch, wenn ich viel Geld hätte, einfach so eine Kreuzfahrtschifflinie gründen? Oder ist das wie bei, weißt du, wie wenn du ein Auto irgendwie herstellen willst? Es gibt so ganz gewisse Marken
ganz
und
genau.
Es ist ganz, ganz schwer da reinzukommen in das Geschäft.
So ist es. Und zwar, es gibt halt drei große börsennotierte Konzerne und die decken wahrscheinlich ab vom Weltmarkt vielleicht 80% oder so an Kreuzfahrtpassagieren. Und du hast halt natürlich das Hindernis, jahrelang war es immer das Hindernis, du hattest nur begrenzte Slots bei den Werften, wo du ein Schiff bauen kannst. So, also die sind dann Jahre im Voraus normalerweise vergeben. Vor Corona war es ein bisschen eindeutiger, wobei jetzt hat sich das wieder gut gefangen tatsächlich. Also jetzt ist es auch wieder schwer, Werftslots zu bekommen. Naja, und dadurch war im Grunde dein Wachstum geregelt, sage ich mal. Wenn du einen Werftslot hattest, wusstest du kannst Schiffe bauen, du kannst wachsen. Und ja, es gibt dann und wann mal neue Player sozusagen, aber es ist natürlich sehr kapitalintensiv. Ne? Also wenn man sagt, so Virgin ist ja vielleicht ein Begriff, weil man früher Virgin Music, Richard Branson und dann die Airline und der macht ja auch Kreuzfahrten seit 4 Jahren oder was, aber jetzt nicht selber, sondern mit Partnern und ja, also das ist tatsächlich mal eine Neugründung. Also sowas gibt es. Also wenn du schaffst, ein paar Milliarden, kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du ein gebrauchtes Schiff, konnte man gerade zu Corona sehr günstig erwerben. Aber das war halt dann so, also das waren so im teilweise unteren zweistelligen Millionenbereich, konntest du kaufen. Aber das war so, du hast es gekauft und du wusstest halt damals dann nicht, wirst du es jemals überhaupt in Betrieb nehmen können. Muss man ehrlicherweise sagen, das war ja echt sehr hart, ne?
Und also hat denn die Corona-Zeit, hat die dann die Branche verändert? Also wenn du es jetzt ist alles wieder so passiert oder alles wieder so gekommen, wie es früher war?
Es ist komplett so, wie es früher mal war. Während der Corona-Zeit, muss man sagen, war es aber wirklich hart. Weil ich meine, klar, wir haben alle Masken getragen, Abstand gehalten und so weiter. Und das ist natürlich besonders dort, wo es um Spaß und Vergnügen geht, besonders da wirkte das natürlich besonders deplatziert, sagen wir es mal so. Ne? Und also Abstand, ich meine, du hast sonst Partys gefeiert da auf den Schiffen. Das war natürlich in der Corona-Zeit, pausierte das alles. Und das war schon echt schwer. Und man wusste auch damals nicht so, also ich habe ja damals dann natürlich auch viel Gespräche geführt, weil man konnte ja nicht viel machen in der Zeit, zumindest 2020, so am Anfang. Und da haben dann schon Leute gesagt, so ja, die einen haben gesagt, so das ist so die großen Schiffe, das wird es nicht mehr geben, haben die einen gesagt. Dann haben die anderen gesagt, ja, so Buffet-Restaurants, das wird es auch nicht mehr geben. Nein, wird es auch nicht mehr geben, so ist alles wieder da. Weil Buffet, man dachte sich, Mensch, man bedient sich da, man fasst da an. Also es ist genauso unhygienisch, wenn man so will, wie früher, ja.
Ja klar, also ich arbeite ja auch nebenbei als Barkeeper in der Gastronomie und so, und da wird sich genauso angehustet wie früher. Also das, oder die Leute arbeiten auch krank, oder das ist alles ganz normal. Und
Also man hätte ein bisschen draus lernen können, ehrlicherweise, weil es ist ja schon so, dass du Desinfektionsspender, das hat man ja quasi aus der Kreuzfahrt dann gelernt, weil auf den Kreuzfahrtschiffen gab es das schon immer, ja, weil du hast natürlich auf so einem Schiff, das ist ein geschlossenes System, da hast du schon ein gewisses Risiko, dass da gerade so Magen-Darm-Geschichten oder natürlich auch Erkältungskrankheiten, dass sich das alles verbreitet. Also ich hatte das einige Monate vor Corona, also vor Beginn der Pandemie, dann eben Februar 2020 oder was, da war ich auf einem Schiff von Kapstadt nach Mauritius, hatte eine fürchterlich starke Erkältung mit Fieber und so weiter, aber es war halt auch so, das ganze Schiff hat gehustet und überhaupt, da kommst du nicht drum rum. Aber das bedauere ich tatsächlich, dass man es nicht gelernt hat, Also dieses, man kann gerade zu Corona, kann man unterschiedliche Ansichten haben, sehe ich total ein. Aber dass man jetzt nicht unbedingt in die Hand niesen muss, sondern dass man vielleicht lieber in den in die Armbeuge oder dass man sich auch nicht ständig irgendwie an der Nase rumfasst und dann wieder irgendwie an der Kaffeemaschine oder so, also wenn man als Barista arbeitet oder so. Ne, das sind alles so Sachen. Das hätte man, da muss man, das finde ich, ist eigentlich ein No-Brainer. Da hätte man eigentlich lernen können, hat man aber nicht.
Nee, hat man nicht. Sag mal, die Leute, die auf dem Schiff arbeiten, sind das Menschen, denen du auch teilweise wieder begegnest und sagst, ach guck mal, der Peter, der ist ja schon Steward, schon jetzt seit 30 Jahren. Und die andere Frage wäre, sind diese Menschen, die auf dem Schiff arbeiten, anders als die Menschen auf dem Festland?
Naja, also Peter ist schon mal natürlich eine gute Frage, weil meistens heißen sie nicht Peter, sondern sie kommen ja nun überwiegend von den Philippinen beispielsweise. Und da ist es dann aber durchaus so, dass dann geben die sich so einen westlichen Namen. Also da steht dann John auf dem Namensschild, aber eigentlich heißen sie ganz anders so. Also es ist schon so, dass man da schon Leuten wieder begegnet. Ne? Also gerade, sagen wir mal so, manche sagen also auch so, Mensch, hey Sir, you have been here before und so. Ja, aber gerade auch so, was Offiziere angeht, Führungskräfte wie General Manager, Hoteldirektor oder so, das sind ja meistens so meine Ansprechpartner oder so, also oder beziehungsweise das sind eigentlich die auch besonders lange meistens in der Firma bleiben. Ne? Also du hast da teilweise Leute, wenn du so eine Marke siehst wie AIDA, die gibt es dieses Jahr seit 28 Jahren, da hast du wirklich Leute, die sind da teilweise seit Jahrzehnten und so und denen begegnest du immer wieder. Ne? Also ich habe 2004 habe ich eine Transatlantikreise gemacht mit AIDA. So, und da war damals der Zahlmeister, der Purser, der an Bord, der ist heute, habe ich gerade, als ich da einen Termin hatte vor zwei Wochen, habe ich den gerade gesehen, der ist heute zuständig für Neubauten, so bei AIDA. So, der ist da Director, was auch immer, wie das heißt. So, ne, also du siehst den Leuten, du begegnest Leuten da tatsächlich immer wieder. Ja. Also das ist schon so, aber gerade, das sind eher meistens dann die Führungskräfte,
ja. Also die dann auf verschiedene Positionen vielleicht auch im Laufe ihres Lebens durchrackern. Yeah, yeah. Ich hatte mal einen Koch zu Gast, der hat das Jellyfish in Hamburg, der Stefan Fiedt.
Oh,
ich
weiß
nicht, ob dir das was sagt. Sagt dir was, gell? Du bist ja aus der Ecke.
Ich will da seit Monaten hin, kein Witz. Ja. Habe ich mir so fürs Wochenende mal überlegt, weil da ist es relativ günstig, in Anführungsstrichen. Also relativ, tagsüber, mittags. Und ich habe einen Gutschein, der Ende des Jahres abläuft. Also ich muss dringend, aber jetzt haben wir schon September und ich war immer noch nicht da.
Du musst, ja. Also ich war noch nicht da, aber es soll ganz toll sein. Kann das empfehlen. Und der Stefan Fiedt, der sagte, der hat eben auch auf dem Schiff gekocht, mal eine Zeit lang. Mhm. Und der hat gesagt, halt, es gab schon ein, zwei Leute, die haben sozusagen 30 Jahre auf dem Schiff gekocht. Und das hat die schon verändert. Also die sind, weil das Schiff auch wie eine eigene Welt für sich ist.
Ja.
Das ist, weißt du, so meinte ich das ja, dass
ist,
man.
Ja. Also das ist schon eine Welt für sich, wo es schwierig ist, dann irgendwann, wenn du es zu lange machst, dann auch als Crewmitglied irgendwann auch den Absprung wieder zu schaffen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich meine, stell dir vor, auch als Crewmitglied, du kriegst ja vom Arbeitgeber das Rundum-Sorglos-Paket. Du musst keine Lebensmittel einkaufen, du musst nicht kochen, du musst dich um wirklich gar nichts kümmern. Du hast Fitnessstudio da, du hast eine Bar, wo du dann auch sehr günstig da dein Bier in der Freizeit trinken kannst. Und ist es natürlich so, dass du auch nicht alleine bist natürlich, sondern du hast ja deine ganzen Kollegen, die du immer wieder siehst. So, ne? Wenn so Leute, die so in der Großstadt wohnen und ja, da ist jetzt, hat man vielleicht mit Nachbarn gar nicht so viel zu tun, das ist natürlich so komplett was anderes, als wenn man jetzt so auf einem Schiff arbeitet. Und ich glaube, da kann man sich sehr dran gewöhnen. Und dann ist es halt irgendwann schwer, aus dieser Welt, wo du dich um gar nichts kümmern musst und wo du auch sagst, Mensch, ist doch eigentlich ein schönes Leben und es sind immer Partys, wo man vielleicht auch immer manchmal dabei ist und so. Das ist, glaube ich, schwer dann, in dem Moment dann da wieder rauszukommen. Ja. Aber ich glaube, irgendwann musst du diesen Schritt gehen oder aber es ist für immer irgendwann, dass du da bleibst. Gibt's ja auch.
Ja, Wahnsinn, ja, ja. Hm. Ja, klar. Also ich will das jetzt nicht mit dem Knast irgendwie vergleichen, aber es ist auch, wenn du aus dem Gefängnis kommst, musst du dich auch erstmal zurechtfinden. Ein bisschen ist es, wie wenn du vom Schiff kommst, letzten Endes musst du ja auch dann für dich selber total. Wieder sorgen.
Also, total. Ist natürlich sehr hierarchisch da, ne? Und, und es gibt auch, was weiß ich, also Knast, das ist dann eher so wie bei der Bundeswehr, dass es da auch so Kontrollen gibt an der Kabine und so, ne? Ja. Also, dass die da schon, also wenn sie da jetzt irgendwie irgendwelche Drogen oder was auch immer, das geht natürlich alles nicht. Also da wirst du wirklich kontrolliert auf der Kabine, ne?
Ach, wisst ihr, wenn du da arbeitest sozusagen, wisst ihr immer? Mm.
Ja. Also das ist wirklich, man will halt überhaupt gar nicht, das ist schon sehr strikt. Man will halt überhaupt gar nicht, dass da irgendwie, irgendwie irgendwelche Sachen, die illegal sind oder so, aber also die Freiheit des Einzelnen endet dann da irgendwo, ne? Weil das ist natürlich schon, wenn sie deine Wohnung durchsuchen, in Anführungsstrichen, das ist natürlich schon, das ist schon hart, ja, tatsächlich.
Ah, ja, okay.
Ja, ist ja fast, stell dir vor, da kommt jemand zu dir nach Hause und jetzt machen wir erstmal eine Durchsuchung und ja, also das ist schon heftig.
Ja, vor allem dein Arbeitgeber. Also es ist wie wenn meine Chefin jetzt nach Hause kommt, zu mir nach Hause kommt und sagt, wenn du hier in der Gastro arbeitest, müssen wir erstmal gucken, was du in der Wohnung hast.
Also so. Ja, genau. Erstmal, bevor du da anfängst. Also das ist schon hart. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es ist natürlich auch ein Schiff und man will halt natürlich auch nicht, es könnten ja auch gefährliche Dinge oder so sein. Ne? Also allein deswegen.
Hast du mal so eine bedrohliche Situation auf dem Schiff irgendwie miterlebt, dass du gesagt hast, da ist irgendwie einer mal ausgerastet oder so? Oder es gab eine Riesenwelle und ihr habt gedacht, ihr sinkt? Gab's so?
Was ich mal mitbekommen habe, dass mal nachts Alarm ausgelöst wurde und dann standen plötzlich die ganzen Crewmitglieder da schon in ihren Rettungswesten auf dem Flur. Und das war gar nicht Fehlalarm, sondern es hatte irgendwie in der Wäscherei an Bord gebrannt, nachts. So, und dann wachst du da auf und dann kommt Durchsage vom Kapitän aber auf der anderen Seite, ich meine, du bist in so einer Kabine, du hast einen Balkon, so, da denkst du natürlich in dem Moment so, ja, was soll mir jetzt passieren, so, ne, also, weil du denkst so, naja, im Notfall springst du jetzt da raus, im alleräußersten Notfall, also das war jetzt nicht so, dass ich da dachte so, oh Gott, sondern denkst so, naja, es wird jetzt wahrscheinlich schon nicht eskalieren, ne.
Wird dich sinken, ist nicht die Titanic sozusagen.
Nee, genau. Also das ist, da habe ich auch tatsächlich, also mein Sicherheitsgefühl ist, sage ich mal, heute ein anderes, als ich so als Kind hatte, wenn wir dann mal so auf irgendwelchen Fähren waren oder Butterfahrtdampfern oder was. So, da war ich schon, sage ich mal, ein bisschen ängstlich tatsächlich, was so Schiffe angeht. Also das sind ja so nun kleinere dann gewesen. Aber heute habe ich das tatsächlich überhaupt gar nicht mehr. Sondern also es gab auch mal so Situationen, das ist natürlich auch häufig meine Frage, wie ist es mit Seekrankheit? Habe ich so in den Jahren vielleicht so zweimal gehabt. Einmal in der Nordsee, so in der Nordseemündung, also in der Nähe von Cuxhaven. Da waren wir gerade, das war halt 2020, da hatte man mit so einem Expeditionskreuzfahrtschiff, was sonst in Spitzbergen fährt, hatte man gedacht, so, naja, Corona können wir nicht machen, da machen wir jetzt Expeditionsreisen ab Deutschland, ab Hamburg zu den Nordseeinseln. So, warum nicht? So, und dann, also das war so fürchterlich schaukelig, dann da in der Elbmündung, also als wir dann raus sind, also in der Nordsee. Also ich lag vor der, also ungelogen, ein fürchterliches Bild, ich lag vor der Toilette. musste mich aber nicht übergeben, muss man sagen, aber das weißt du natürlich in dem Moment nicht. Du rechtest natürlich jeden Moment damit. Das macht es übrigens auch nicht besser, wenn du dann die ganze Zeit denkst, so, oh Gott, ich muss mich übergeben und so, dann kommt es nicht. Aber das war mal sowas, ja. Und chilenische Fjorde waren auch, war auch sehr, oder beziehungsweise als wir dann in den Fjorden selber natürlich nicht, aber bei der Reise und dann sind wir raus aus den Fjorden und so, da war es dann immer sehr schaukelig.
Sehr schockelig, okay. Aber normalerweise fahren die solche Strecken, wo die in etwa einschätzen können, dass da nicht so viel passiert wahrscheinlich.
Ja, oder? Im Prinzip ja, genau. Und die gucken natürlich auch sich Wetterlagen und so an und dann versucht man natürlich auch jetzt nicht so in das Auge des Drachens sozusagen. Ja. Sagt man das so?
Ja, das Auge. Ja,
sondern,
ja,
ich weiß schon, was das Auge des Drachens. So, ja, sondern man versucht da schon das ein bisschen zu umgehen nach Möglichkeit, ne? Genau.
Wolltest du denn eigentlich dann sagen wir mal, als du klein warst oder bevor du das alles gestartet hast, sage ich mal plakativ gefragt, wolltest du eher Kapitän werden oder eher Journalist? Also hättest du auch das Gleiche jetzt für eine Fluglinie machen können, dass du sagst, ich beschäftige mich nur mit Flugzeugen?
In der Tat ja. Also ich hätte, also jetzt nicht fliegen, jetzt vielleicht gerade nicht, aber was ich als Kind hatte, ich fand immer künstliche Urlaubswelten faszinierend. Ne? Also ich mochte immer Freizeitparks, das war immer so eine Geschichte. Ich fand Ferienanlagen super. Und das war ja, wir haben ja vorhin schon festgestellt, wir sind so ungefähr so ein Jahrgang, 76, 77 so. Das war ja so die Zeit, wenn du so eine Leidenschaft als Kind hattest, die so ein bisschen abseitig war, sagen wir es mal so, oder sehr in die Nische halt ging. Mhm. Du hattest sehr schlechte Möglichkeiten, nur diese Leidenschaft zu befriedigen, weil du schlicht an Informationen gar nicht rangekommen bist. Mhm. So, ja, weil ich habe, wie gesagt, Freizeitparks. So, da habe ich dann angerufen. Gibt es dieses Jahr irgendwelche Neuheiten? Ja, ist wirklich wahr. Können Sie mir einen Prospekt zuschicken? So, ja, das ist also aus heutiger Sicht natürlich total absurd. Aber das war so. Du konntest da damals halt so Leidenschaften oder Themen, die dich in der Tiefe interessiert haben, halt gar nicht so befriedigen. So. Und also ich glaube, das ist bei mir so die Meta-Leiden, das Meta-Interesse sind eher so künstliche Urlaubswelten sozusagen. Also gerade wo du Fliegen genannt hast, ich reiß mich echt nicht ums Fliegen, überhaupt gar nicht tatsächlich. Und ja, da gibt's ja auch dann Kollegen, die machen da so Flight Reports und so weiter und so. Also das wäre es nicht, nee. Aber es ist schon so, dass ich halt so, ja, ich bin Medienmacher, sage ich mal, und mache das halt heute in der Form, wie ich sie für zeitgemäß halte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil ich habe angefangen halt bei der Zeitung, dann 10 Jahre NDR und dann habe ich begonnen, so mich so mit Video zu beschäftigen und zwar noch zu Zeiten, wo du gar nicht jetzt mit dem Smartphone unbedingt sowas machen konntest, sondern wo man noch, da hattest du noch so, ich meine, aus dem so Filmbereich, da hatte man noch so die DVX-100, hieß sie, glaube ich, von Panasonic. Das war dann so ein 2 Kilo, glaube ich, so ein Ding. Und das waren so Mini-DV.
Mini-DV, ja, klar.
Ja, Mini-DV hatte man damals. Also genau, das war halt schon eine digitale Aufzeichnung. Und mit solchen Kameras habe ich mich noch beschäftigt. So, weil ich dann halt damals dachte so, okay, so vielleicht, also es gab dann so diesen Begriff Videojournalist. Das hat sich in dem Sinne, glaube ich, nicht so richtig durchgesetzt. Also dass die Idee war so, der Journalist, der auch dreht und schneidet und also das gibt es auch. Ich meine, heute ist der Content Creator sozusagen, der macht alles so, aber so gerade so im Journalismus hat sich das nicht so in dem Maße, glaube ich, durchgesetzt, wie man das damals dachte.
Hm.
Ist offenbar noch genug Geld da, weißt du? Also du kannst immer noch Kamerateams und so weiter beschäftigen und irgendwie sagt man so, ach naja, läuft doch auch ganz gut, sag ich mal. Ne? Oder wenn machst du halt, dass so ein Journalist, dass er mal was mit dem Handy filmt und so, dass man sagt, so, man betreibt da keinen großen Aufwand. Und das sind dann schon nochmal Bilder, die können auch schon mal in der Tagesschau landen, überhaupt gar keine Frage. Ne? Aber dass du jetzt da so groß, der Videojournalist, das ist irgendwie so, hat sich, glaube ich, nicht in dem Maße durchgesetzt.
Ja,
also, zumindest nicht unter dem Namen. Und
ja, wobei ich erinnere mich früher, ich bin ja hier in Hessen und so, ich erinnere mich das schon von, jetzt beim HR habe ich das schon manchmal erlebt, da hast du auch nur so ein Ein-Mann-Team oder Ein-Frau-Team.
Ja,
die
kam
dann mit allem an, also die hat alles gemacht.
Die waren Vorreiter tatsächlich und die Fortbildung, die ich dann da damals so 2007 mal gemacht habe, das waren halt Leute, die kamen vom HR. Ja, weil da waren die, da gab es halt so Leute, die haben das so persönlich befördert. Und die, das waren coole Leute, ja, das gibt es auch manchmal in öffentlich-rechtlichen Sendern, aber ja, waren coole Leute. Und letztlich haben die natürlich auch immer gegen Widerstände gearbeitet. Ne?
Ja, okay.
Das war natürlich auch sowas, ja.
Nee, ich meine einfach nur, wenn man das so lange macht, auch jetzt so ein Thema wie, was du jetzt machst eben mit den Schiffen, irgendwann fängt man ja vielleicht auch an, also jetzt auch in so einer Interviewsituation mit mir, dass man die Sachen eigentlich immer wieder abspult, oder? Also so, weil man weiß, man kennt die Fragen, man kennt diese ganze Welt.
Ja, also sagen wir mal so, also wir sind, das ist schon so, klar. Deswegen ist es mal ein bisschen was anderes, wenn man so, jetzt ist es nicht ganz so 0815-mäßig tatsächlich, also dass ich über Videojournalisten habe ich noch nie gesprochen oder über, ne, sonst ist es natürlich immer so, wie wird man das so, das ist so natürlich, aber klar, da bist du tatsächlich, das ist wie so ein, ich habe, als ich da zu NDR-Zeiten, da habe ich auch mal so eine Talksendung gemacht, muss man sagen, mit Musikern, mit Schlagersängern. Also da hatte ich einen Udo Jürgens, Roland Kaiser, Howard Carpendale und so, ne? Und ja, die, da habe ich damals, glaube ich, zu wenig drüber. Oder ich glaube, ich hab schon gute Interviews gemacht, definitiv. Aber du musst natürlich immer auch daran denken, du bist jetzt nicht der Erste, der, also du musst schon der jetzt die befragt, und du musst schon ein bisschen kreativ sein, was so Gespräche angeht. Ne? Und gerade bei so Schlagersängern, da hattest du dann halt teilweise auch welche, wo eben klar war, okay, der Zenit des Erfolgs liegt irgendwie 30 Jahre zurück. Das ist natürlich auch schwierig, ne? Wenn du dann da so Leute hast, da hattest du eine Juliane Werding, die wurde dann nämlich relativ ungehalten und zickig, weil ich sie irgendwie befragt habe, weil Gunther Gabriel hatte früher da irgendwie einen Song für sie geschrieben, und dann da wollte sie überhaupt gar nicht drüber reden, weil es natürlich sehr unbefriedigend ist für so eine Sängerin, weil sie weiß so, okay, diese ganz großen Zeiten, das liegt alles 30 Jahre zurück, jetzt kommt sie da, macht ein neues Album, und der Depp da vom Radio, da fragt er nur, was war da für 30 Jahren da mit Gunther Gabriel. So, ne? Kann ich irgendwo verstehen. Ne? Also, und ich habe da mit Udo Jürgens immer drüber gesprochen, Mensch, ist das nicht nervig, so diese Leute kommen immer, alle fragen das Gleiche, und dann hat er ein interessantes Wort genannt, jeder hätte gerne eine Wortspende. Wortspende, das ist ein schönes Wort, kann man wahrscheinlich, wenn man googelt, findet man es gar nicht, gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber hat er natürlich recht, so, ne? Jeder kommt dann da, und dann muss er da Interviews machen über Stunden, teilweise ja so wirklich getaktet, ne? Weil dann die Plattenfirma sagt, wir haben ein neues Album, du musst jetzt da Interviews geben und so. Ja,
also, ja gut, aber Wortspende auch im Sinne von, also natürlich das ganze Interview, aber vielleicht auch immer so diese gewisse Information, irgendwas, was jeder schon weiß, aber man will das auch für sich in seiner Sendung haben, weißt du, so, dass das auch mal sagt, ja, bei mir.
Ja, ja, ja. Ja, ganz genau. Ja, dass man dann sagt, und wird ja dann auf Sachen angesprochen. Also Udo Jürgens, da war man dann, also das sind ja alles so absurde Themen. Die Bild-Zeitung hatte dann irgendwann mal geschrieben, Udo Jürgens, Doppelpunkt, ich bin in Sexrente. Das war natürlich so, ja, genau. Und da erinnere ich mich dann immer darauf angesprochen, ach, das sind Schlagzeilen von der Boulevardzeitung und bla bla, trifft gar nicht zu oder was auch immer so. Ja, naja, also, war eigentlich auch interessant.
Ja, wer wäre nicht gerne in Sexrente, aber trotz alledem, hast du den öfter interviewt dann, Udo Jürgens? Oder?
Udo Jürgens im Laufe der Zeit dreimal. Also einmal, zwischen 1999 war das erste Mal, das war in Hannover, weiß ich noch, und 2009, kurz vor meinem Abschied beim NDR, war es das letzte Mal, genau. Also, und hab den einmal in Hannover, dann einmal hier im Atlantik-Hotel und einmal im Hotel 4 Jahreszeiten, so. Das ist natürlich ein Mensch mit einer tollen Präsenz, so, ne. Das war ein super Typ, also der war, ja. Also.
War der nett zu dir?
Ja, also aber auch interessante Geschichte. 2009, das letzte Interview, das weiß ich noch, das war hier, ich wohne hier nicht so weit weg vom Hotel Atlantik, da war das im Frühstücksraum, und dann haben wir ein sehr schönes Interview geführt, ein Freund von mir, auch großer Udo-Fan, war dabei, um dann ein Foto zu machen und so weiter, der war dann sehr nett, so. Dann tauchten aber zum Ende da plötzlich zwei Frauen da auf, da, und da waren wir sofort abgeschrieben, also da waren wir sofort so, ja, das
ist so, ah, ja. Ja, okay. apropos Sexrente, da sind wir wieder beim
Ja, genau. Also das war aber wirklich ein überaus freundlicher Typ, muss man sagen. Der ist, ja, das ist halt Vollprofi. Ne? Also, ja, was die Leute angeht, was die Schlagersänger, jetzt reden wir gar nicht über Kreuzfahrten, aber ist auch interessant, Roland Kaiser damals noch mit seiner durch COPD ledierten Lunge, ich hoffe, das ist medizinisch richtig ausgedrückt, ja. Ne? Das war wirklich krass zu sehen. Der konnte, wir hatten so ein halbes Stockwerk, wo man aus der Musikredaktion da beim NDR dann zum Produktionsstudio, halbes Stockwerk, 5, 6 Stufen, das musste er mit dem Fahrstuhl fahren, weil es nicht ging. So, du hattest das Gefühl, der kommt da rein, erstickt fast, und dann, wie geht es? Danke, gut. Also es ist ja auch so, dass er da nie, also gerade die ersten Jahre hat er halt überhaupt gar nicht, hat er gar nicht darüber gesprochen. Danke, gut. So, dann denkt man so, der erstickt fast. Ja, okay. Naja, hatte übrigens auch mal ein fürchterliches Konzert, wo ich dann nämlich war in Berlin von Roland Kaiser. Da hat er also auch in diesem Zustand, er erstickt fast, hat er da ein Konzert gegeben, saß da eigentlich die ganze Zeit nur so auf so einem Hocker. Und du dachtest so, sag mal, also das geht, was hier gerade passiert, das geht alles überhaupt gar nicht, weil es wirklich schlecht und schlimm war. So, und die Tatsache, dass der irgendwann durch diese Lungentransplantation dann wieder in der Lage war, in vollem Umfang da aufzutreten und besser denn je, oder aber das ist schon krass, das war eine krasse Geschichte, weiß ich noch, als er hier in Hamburg irgendwann im Konzert war, Leishalle, damals noch klein, Musikhalle, heute ist er ja in den größten Hallen, die es gibt, und so, das hatte damals was von Wiederauferstehung, wirklich, ne, er ist wieder da und nach dieser, mit dieser Lunge, irre Geschichte, ja, also.
Wahnsinn, das ist auch super, interessant. Ja. Okay. Mit Roland Kaiser habe ich mich auch noch nie so beschäftigt, also neben Schiffen, ja, muss ich sagen. Von daher passt das ja auch ein bisschen zum heutigen Tag.
Ja.
Aber es gibt natürlich, um das Thema nochmal abzurunden hier, es gibt natürlich auch Leute, weil du sagtest, oder weil ich dich ja auch gefragt habe, so, man spult immer die gleichen Sachen ab und so weiter in so Interviewsituationen. Ich habe auch schon erlebt, dass es aber auch Gäste gibt, also auch prominente Gäste gibt, die sagen, die möchten gar nicht woanders ausschlagen, sozusagen vom Thema. Wenn man dann anfängt, so ganz leicht, also die kommen eigentlich an und die haben so wie ihren Fragenkatalog auch vor sich. Und wenn man das nicht abhakt, dann sagen die, ja, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Also weißt du so,
ja.
Das gibt es auch.
Absolut. Also da erinnere ich mich zum Beispiel, in die Richtung ging es so, ich habe auch mal so vor 15 Jahren oder, das ist länger her, das war so, ich schätze 2007 oder so, habe ich mal Helene Fischer auch in dem Rahmen dann da interviewt und da merktest du halt wirklich, da ist so ein enger Korridor vorgesehen und bitte nicht groß da jetzt nach rechts oder links ausscheren, so da möchte sie, da merktest du schon, ne? Also die hat dann da so damals wahrscheinlich, ich glaube heute ist sie eher sag ich mal, in so einem Status, dass sie so diese ganzen Interviews in dem Maße, wie sie es damals machen musste, eben gar nicht mehr machen muss. Ne? Mm. Da sagt die, ich denke, sie mag das halt überhaupt gar nicht. Und dann macht sie so das Nötigste, so, ne? Dann hat man irgendwie so die Bild-Zeitung und noch zwei, drei andere. Aber damit lässt man es dann auch bewenden, so, ja. Aber klar, so, du hast, Du hast natürlich, ich werde natürlich häufig dann gefragt, wie ist das Ganze so entstanden bei mir, so, ne, weil das ist natürlich erstmal eine Frage, so ein Donnerwetter, dann wissen wir die Frage, kann man damit Geld verdienen und so, also das sind so die Fragen, oder dann wollen Leute ganz konkret wissen, irgendwie für eine Kreuzfahrt, ja, lieber AIDA oder mein Schiff. Ja, da ist man dann schon so ein bisschen so, denkt man so, ja, das ist tatsächlich auch ein schwieriges oder auch ein spannendes Thema, wenn man sich so sehr lange mit so einem Thema beschäftigt. Man kann es nicht so ganz verhindern, dass da mit der Zeit auch so, ich sag mal, Erosionserscheinungen kommen, dass man dann irgendwann denkt, so, ich sag immer so ein Beispiel, ist es üblich oder auch nicht, vor einer Kreuzfahrt ein Getränkepaket zu kaufen, dass du dann dir überlegst, okay, ich könnte jetzt, bevor ich alle Getränke einzeln kaufe, kaufe ich da lieber für 40 Euro am Tag ein Paket, und da ist dann immer so die Frage, was ist im Getränkepaket enthalten, lohnt sich ein Getränkepaket und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen was, wo ich heute dessen ein bisschen überdrüssig bin, ehrlicherweise.
Also wenn solche Fragen kommen, meinst du, ja? Wenn jemand das sagt.
Ja, genau, also da bist du so mittlerweile so, da denke ich so, ach komm, Mensch, ich habe doch irgendwann da vor Jahren da schon mal ein Video gemacht, guck dir das Video an, weil du so denkst, so. Naja, es ist natürlich auch so. Ja,
verdammt, das wäre meine nächste Frage gewesen, muss ich gerade streichen.
Es ist natürlich auch so, ich meine, guck mal, wir leben, es ist ja so ein bisschen so Urlaub, Luxus oder so, das ist ja so ein bisschen das Schöne im Leben. Jetzt leben wir allerdings in einer Welt, wo ja die Probleme, sage ich mal, gerade so in den letzten Jahren gefühlt ja immer mehr geworden sind. So, ne? Und da ist es dann natürlich so, dass du dann irgendwann denkst, so Mensch, wir haben hier alle möglichen Probleme und jetzt redest du jetzt darüber, da 10 Minuten lang, ob man ein Getränkepaket braucht. So. Das ist natürlich so ein bisschen so, ja, man ist da irgendwie so Vertreter für so ein sehr leichtes Thema in einer Welt, wo man da manchmal denkt, so, naja, komm, eigentlich haben wir eigentlich andere Probleme, müsste man nicht eigentlich über die reden, sag ich mal, ne?
Na gut, aber es gibt ja auch Leute, die sind gegen Kreuzfahrten, oder? Kriegst du auch so Mails manchmal, oder wirst du auch mal angefallen von so Kreuzfahrtschiff-Gegnern, ja?
Sehr guter Punkt, weil man würde ja denken, dass ich da ein sehr geeignetes Opfer wäre. Interessanterweise fast gar nicht. Also
gar nicht.
Im Monat vielleicht, dass da mal gerade auf YouTube Kommentare von Kreuzfahrt-Hatern sozusagen kommen. Das kann ich in einem Monat wirklich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Das ist wahnsinnig wenig. Bin ich aber auch natürlich froh drum, weil das ist einfach so, ja, das würde einem natürlich, das würde natürlich Zeit kosten und so weiter, wenn du da plötzlich den ganzen Hass da noch drin hättest. Was ich aber habe, was Zeit kostet, in Anführungsstrichen, was ich nicht bestellt habe, ich habe Probleme damit, oder ich gar nicht selber, aber viele Frauen auf der Welt haben Probleme damit, dass es Menschen gibt oder verbrecherische Organisationen, wie auch immer, die mit meinen Fotos da Love-Scamming betreiben. Also die gestern schrieb da wieder eine, Mensch, ich habe da mit 2,5 Monaten schreibe ich da mit jemandem, der hat mir sogar einen Ausweis geschickt. Und so habe ich da so ein Bild bekommen, da von so einem amerikanischen Ausweis, wo da ein Bild von mir da drin ist. Und da bin ich allerdings sehr uncharmant, Jahrgang 69. Da denke ich, na, so alt bin ich noch nicht. So, das kommt tatsächlich häufig vor. Also ich habe öfter vor, als ich jetzt Hate-Kommentare bekomme. Also ich habe bestimmt im Schnitt 2-3 Frauen pro Woche aus unterschiedlichen Ländern, nie aus Deutschland natürlich, aber von irgendwo auf der Welt, die mich dann kontaktieren und ich habe doch so, ja, ich habe doch meine Fotos geschickt oder wir haben doch kommuniziert und wir haben doch sogar Videocall oder was, keine Ahnung, was die dann da machen. Also da wird mir gerade, was so künstliche Intelligenz dann und die Möglichkeiten angeht, so ein bisschen Angst und Bange, ob das dann nochmal auf ein neues Level gehoben ist. Ja, dass du dann irgendwann da machst du Videocall mit einem Avatar von mir und ich weiß da gar nichts von.
Ich hoffe, du bist es jetzt auch. Also,
so. Ja, ja. Noch, aber.
Love-Scamming heißt das, oder was?
Ja, ja,
das habe ich auch noch nie gehört. Ich lerne ja heute so viele neue Sachen, das ist ja unglaublich. Und das ist ja kurios, was du gerade erzählt hast. Kommt das denn dann, weil du so einen bekannten YouTube-Channel hast, dass du die ganze Zeit die Leute das abgreifen oder was?
Kann ich dir sagen. Also meine Interpretation ist so, ich sehe, sagen wir, normal aus und dann ist es schon mal nicht so auffällig, als wenn du dir jetzt irgendwie da ein Topmodel oder so nimmst. So,
ja. Ach naja, jetzt mach dich aber nicht hier so.
Nein. Und dann liefere ich natürlich den Menschen den Content, den sie da brauchen für ihr Scamming da. Der ist natürlich im großen Stil verfügbar. Da musst du ja nur bei Instagram bei mir gucken oder bei Facebook. Und da hast du natürlich irgendwelche Fotos. Das ist dann übrigens immer lustig, wenn du dann siehst, mit was für anderen, wie der andere in einem anderen Kontext werden diese Fotos dann benutzt. Ne? Also es kann dann mal sein, da bin ich dann mal irgendwie eigentlich der Nautica und dann gibt's da so ein Foto, da bin ich mit so einem alten Kapitän zu sehen und this is Captain Ted, I learned a lot from him und so. Und du denkst, das ist wie absurd, ne? Also das wird halt dann in einen anderen Kontext gestellt, den wo du denkst, das gibt's doch gar nicht, ne? Also total absurd, ja, echt schräg, ne? Oder irgendwelche, ja.
Aber und dann tatsächlich, dann kriegst du pro Woche schreiben dir 2 Frauen aus
von der ganzen Welt. Das kann man wirklich sagen.
Unglaublich.
Ja, absolut. Eine ist dann, die kommt aus Russland oder was, die ist da fast so ein bisschen hartnäckig, die tauchte dann hier auch schon mal auf hier bei einem Event oder was. Also, das war dann nicht so lustig oder die hat dann auch schon mal im Büro was, also ich versuche ja jetzt meine Adresse jetzt nicht überall zu kommunizieren, sondern es ist dann halt nur die Büroadresse. Und da hatte die dann auch mal was vorbeigebracht oder was da, das ist dann schon so, wo du denkst, das ist schwierig.
Ach du Scheiße, okay. Sie im Grunde über diese Fake-Sachen sich dann in den echten Matthias Mohr verliebt hat, ja? So kann man das sagen.
Oh, ja, ja.
Das ist ja fast eine, das ist ja eine Liebesgeschichte fast schon. So Rosamunde Pilcher ja auf dem Schiff. Oder Traumschiff auch. Ja.
Oh, also für Traumschiff, Traumschiff hat ja so, das ist ja mal derart absurd, ne, wo ich mich immer frage, so wenn ich das heute mal gucke, tatsächlich ist es nicht unbedingt ehrlicherweise heute mehr so die so gesetzt, aber wenn ich dann doch heute mal gucke, da denke ich immer, sag mal, waren die Bücher, war das immer schon so schlecht oder also ich weiß gar nicht,
ist schlecht gemein,
ist ja, war das immer schon so absurd oder so, ne, das ist ja, das hat ja teilweise was von Slapstick oder so, ne, also da frage ich mich, war das noch zu Zeiten, also so vor 20 Jahren, war das da auch schon so, ja, also ist irre.
Naja, es ist einfache Unterhaltung, glaube ich, die nicht wehtut. Also früher, so manchmal haben wir irgendwie früher mit meiner Ex-Lebensgefährtin, haben wir dann Traumschiff geguckt oder so, und das hat so nicht wehgetan. Man hat das so geguckt und es war alles so schön rund. Und dann gab es noch immer was Spannendes, sowas ganz leicht Spannendes, aber nur.
Genau.
Und natürlich ganz viel Liebe. Alle sind am Ende irgendwie zusammengekommen. Da gab es ja auch immer das Paar, die waren dann schon getrennt. Also die waren getrennt, haben trotzdem die Schiffsreise oder haben sich auf dem Schiff wiedergesehen. Und dann sind die am Ende aber zusammengekommen. Und die frisch Verliebten. Und also es gab alles Mögliche. Und das ist so wie die alle anderen Serien, oder? Schwarzwaldklinik oder ich glaube so ähnlich. Also es ist immer so ein bisschen nach Schema F abgelaufen.
Ja, Schema F, genau. Ein einziges Mal ist jemand gestorben. Das war ausgerechnet, und da schließt sich der Kreis, die Folge, wo Udo Jürgens dabei war. Klaus-Jürgen Wusso und Udo Jürgens, das war in den 90er Jahren, ja. Und da hat aber später dann der Rademann, der Produzent, den habe ich ja auch irgendwann mal in Hamburg zur NDR-Zeit nochmal interviewt. Das machen wir nicht wieder. Da habe ich den sterben lassen, das war keine gute Idee, wa? Wieder. Das war auch ein super Typ. Also der Rademann, das war so richtiges Original, ne?
Ja, ich bin ja so auch auf dich gekommen, weil du Nick Wilder in deiner Sendung hattest oder ein Video mit ihm gemacht hast. Der war auch bei mir zu Gast, deswegen. Und da bin ich auf dich, weil ich bin ja überhaupt, ich habe mit Kreuzfahrtschiffen auch überhaupt nichts zu tun. Deswegen habe ich ja dann eben der Schiffstester, und da hat es dann bei mir geklingelt, weil ich gedacht habe, es ist wie so eine fremde Welt, in die ich jetzt eintauche, weißt du, so war das. Bist du denn mal auf dem Traumschiff gewesen?
Also jetzt muss man erstmal gucken, definiere erstmal Traumschiff, weil das ist ja im Laufe der Zeit, hat es sich ja
Also während gedreht sozusagen, ne? Also bei so Dreharbeiten, meine ich.
Also du meinst erstmal auf einem aktiven Traumschiff. So. Ja. Also das ist ja aktuell die Amadea, da war ich tatsächlich aber nur zu den Zeiten drauf, das war glaube ich 2016, da war sie noch gar nicht Traumschiff. Da war die Deutschland noch das Traumschiff. Auf der Deutschland, auf der legendären, war ich tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal, aber da war sie halt schon nicht mehr Traumschiff. Also wir gehen uns immer so ein bisschen aus dem Weg sozusagen. Aber im Moment ist ja die Amadea, genau. Und hat sich da tatsächlich noch nicht
so ergeben. Aber merkt man, dass das ein Drehort mal war? Also gibt es da irgendwie Pappaufsteller von Sascha Hehn oder so? Nee, wahrscheinlich nicht.
Also ich denke, auf der Deutschland, also das war ja früher, war das ja Peter Deilmann, also traditionsreiches Unternehmen. Ich glaube, da ist schon einiges, was so ein bisschen daran erinnert. Was kann ich gar nicht so genau sagen, aber du hast doch irgendwie dunkel erinnere ich, dass man da schon sehr sich dessen bewusst war, dass das irgendwie, wir haben ja mal ein Drehort war dafür, diese Serie.
Was ich eigentlich noch fragen wollte, bevor wir über dieses Love-Scamming und die ganzen Liebesgeschichten gesprochen haben, wegen diesen Anfeindungen, das meinte ich, war der Gedanke, weil ja auch aus Umweltgründen, weißt du, also weil ja viele auch so auf die Barrikaden gegangen sind und so gegen Kreuzfahrten und dieses Ganze, ich dachte, dass das vielleicht irgendwo auch ein bisschen an dich rankommt dann.
Nee, interessanterweise wirklich wenig, ja. Mhm. Also da würde man würde denken, dass das mehr ist und dass ich da wirklich Opfer bin, ständig von irgendwelchen Attacken. Sage ich mal, Kreuzfahrt ist natürlich insofern ein dankbares Thema, um dagegen zu wettern, weil du hast natürlich gute Symbolbilder, sage ich mal. Du hast, was weiß ich, da hast du früher da als noch die großen Schiffe auch nach Venedig konnten, so, da hast du da diese kleine Stadt und da das riesige Schiff und dann am besten noch mit dunklem Abgas aus dem Schornstein so. Das sind natürlich Bilder, das ist natürlich Wasser auf den Mühlen der Leute, die das dann gerne kritisieren wollen, so, ne? Also, ich meine, auf der anderen Seite, es gibt viele Dinge, viele Industrien, wo man natürlich viel kritisieren kann, also, ne, aber die eben nicht so im Fokus stehen, ne? Ich meine, heute, wir haben das, zeichnen das jetzt auf und heute in 2,5 Stunden beginnt der Vorverkauf für neue iPhones. So, das ist natürlich so. Ich meine, früher hast du ein Handy auch mal problemlos jahrelang nehmen können. Heute wird dir dann eingehämmert, so, na, ist doch jetzt aber so toll und kauf doch jetzt schon Neues und möglichst jährlich und dann, oh, es ist Aluminium und es ist, dann denken sie sich da irgendwas aus, weswegen das angeblich aber alles ganz sauber ist und CO2-neutrale Produktion oder was. Und dann denkst du so, ja, Moment mal. Der Grundfehler liegt doch aber eigentlich daran, dass unsere Wirtschaft so ist, ja, dass es natürlich immer wachstumsorientiert ist und dass die Zyklen, ne, wie du irgendwas erneuern sollst, die werden immer kürzer. So, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, so, ich habe zum Beispiel meine Waschmaschine, da ist noch von Quelle, so, die hält über 20 Jahre, das Ding. Das ist natürlich so, aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich der Albtraum, aber aus Nachhaltigkeits-, das ist wahre Nachhaltigkeit. Ne? Die Waschmaschine, die 20 Jahre hält, und man könnte sogar vielleicht noch auf die verrückte Idee kommen, wenn sie denn kaputt ist, dass du die gar nicht wegschmeißt, sondern dass du sagst, Mensch, ich lass die reparieren. So, ja? Das sind so Themen. Das finde ich ist immer gar nicht so. Natürlich kann man bei allen Arten von Tourismus, was jetzt darüber hinausgeht, so die Wanderung oder die Fahrradreise, die du von zu Hause beginnst oder so, das ist natürlich klar, dass das sauber in jeder Hinsicht ist. So, ne, klar. Aber ansonsten ist Tourismus nun mal was. Ja, das ist, die Leute haben eine gewisse Zahlungsbereitschaft. Diese Zahlungsbereitschaft möchte man abschöpfen und überlegt sich halt, was mache ich, was kann ich da anbieten, was Leute haben möchten. So. Und ja, das ist natürlich so, dass du so Sachen hast wie, ich meine, auch das viele Gefliege und so. Ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so dieser Wochenendtrip, was die Leute früher mal gemacht haben, weil das ganz schick war, jetzt sind die Flüge so teuer geworden, das Gefühl, das ist vielleicht so ein bisschen so auf dem Rückzug wieder, dass man vielleicht denkt, so, naja, so eine richtig gute Idee, da jetzt für 3 Tage nach Barcelona zu fliegen, ist es nicht. Ja, dass man vielleicht eher sagt, so, man ist länger da und überhaupt ist ja eigentlich auch für den Menschen eigentlich auch besser, ist ja wesentlich entspannter, aber ja, also das ist natürlich wahnsinnig vielschichtig, aber klar, die Kreuzfahrtschiffe sind ein dankbares Symbol für die Leute, die was dagegen haben, definitiv.
Also ja. Also mir geht es ja nicht darum, in diese Kerbe zu hauen. Das hat mich nur mal so interessiert, weil wir leben da halt auch in Zeiten Klimakleber und so weiter. Kann ja auch sein, dass ich mit irgendwelchen Booten irgendwo fest ankern oder so.
Wird gemacht. In Kiel beispielsweise. Okay. Ja, das ist okay. Schon so. Und klar, da bist du natürlich auch als Schiff oder als Reederei dann ein Stück weit verwundbar natürlich. Auch
ja.
So, ne?
Ja,
das ist natürlich nicht so ganz ohne. Ja? Mhm. Also, ne, wie gesagt, ja, ich bin immer nicht so der Freund, das ist ja im negativen Sinne so eine Art Cherry-Picking sozusagen. Man sucht sich jetzt dieses eine heraus und so. Und ja. Aber dann über unsere Smartphones, die wir möglichst jedes Jahr wechseln sollen, da redet dann wieder keiner drüber, weißt du? Also,
ja, du meinst, es ist das große Ganze und letzten Endes ist es eigentlich die Gesellschaft, in der wir leben und das System.
Ganz genau.
Ich sehe das genauso.
Und nur halt so zu tun, als ob das, das sind aber die einzig Bösen oder so. Nein, das ist nicht so.
Das stimmt. Gibt es denn, weil ich vorhin sagte, auch Kreuzfahrtschiffe sind so überhaupt nicht mein Thema, habe auch noch nie eine gemacht, gibt es denn Menschen, kann man die Menschheit so unterteilen in Menschen, die das machen und Menschen, die das nicht machen?
In der ja, also genau.
Oder macht das jeder irgendwann im Laufe seines Lebens?
Ja. Es gibt noch eine dritte Kategorie, Leute, die es gerne machen möchten. Okay. Also es ist so, wer es mal gemacht hat, da ist es so, dass so die Leute, die es dann mal wieder machen, der Anteil ist sehr hoch. Also wer es einmal gemacht hat, der denkt so, wow, weil es halt so ist, ja, dass du, es ist halt schon so verglichen mit so einem Landurlaub, ist da halt vieles doch überlegen. Also gerade was dadurch, dass sie halt mit günstigen Arbeitskräften arbeiten, also das kurz erklärt, zum Beispiel die Filipinos, die verdienen einen Bruchteil jetzt von einem deutschen Arbeitnehmer, aber, und das jetzt wird's interessant, die verdienen deutlich mehr, als sie bei sich in der Heimat verdienen würden, deswegen machen sie es, ja, weil sie dann reich werden im Laufe der Zeit. Und dadurch kannst du halt dann als Reederei kannst du halt vergleichsweise viele Leute da beschäftigen, weil du hast geringe Kosten und kannst am Ende mehr Service bieten. Du kannst mehr beim Essen zum Beispiel, wo du in der Gastronomie, weiß man ja heute viel mit Fertigprodukten und so weiter. Fertigprodukte haben aber halt den Nachteil, sie sind relativ teuer. Es ist für die Reederei, ist es viel besser und das ist eine Win-Win-Situation, eigentlich nur die Rohprodukte einzukaufen. Also du kaufst kein paniertes Schnitzel, sondern du kaufst Schnitzel, Mehl, Panade, Ei und so und lässt dann halt da die günstigen Arbeitskräfte das machen. Das ist am Ende günstiger möglicherweise, als wenn sie da das Fertigprodukt dann da einkaufen. So, ne? Und für den Gast ist natürlich super, weil wenn du da auch Brühen oder irgendwie sowas, das ist jetzt nicht so, dass sie wie bei mir, dass sie da in der Küche, dass ich die aus irgendeinem Pulver da mache, sondern nee, das ist fast immer, wird frisch gekocht, ne? Ein Ansatz und naja, weil sie halt die Leute da haben, genug Leute haben, die das da machen können. Und dann hast du natürlich, denkst du so, als Gast denkst du so, wow, also sowas kriege ich sonst im Urlaub nicht. Weil es natürlich so ist, klar, wenn du dann hier in Deutschland oder so im Hotel bist, da wird dann natürlich schon auch ein bisschen geguckt, so, ja, kann man nicht das ein oder andere Halbfertigprodukt oder Fertigprodukte auch verwenden, weil wir haben gar nicht die Leute, die das hier bei uns machen können.
Also das ist so, das sind solche überzeugende Argumente, die.
Naja, das Entscheidende ist, glaube ich, bei der Kreuzfahrt, also auch erstmal so gutes Essen. Und Essen ist ein wichtiges Thema bei der Kreuzfahrt. Kannst du morgens, vormittags Bouillon, yeah, gibt es dann auf dem Traumschiff zum Beispiel. Da gibt es eine Vormittagsbouillon, dann gibt es Mittagessen, dann gibt es Kaffee und Kuchen, dann gibt es abends was und dann auch auf dem Traumschiff. Also bei Phoenix Reisen ist der Anbieter, da gibt es dann auch nochmal einen, ja, Late-Night-Snack oder was, wo sie dann auch nochmal so ein kleines Buffet für gewöhnlich da aufbauen und so, weil man könnte ja in der Zwischenzeit vielleicht nicht genug bekommen haben und ja, also Essen ist ein wichtiger, ja, Punkt. Aber natürlich ist so die Grundfaszination der Kreuzfahrt ist natürlich, du packst einmal den Koffer aus und dein Hotel reist immer mit und du entdeckst immer unterschiedliche Orte. Das ist natürlich so die Grundfaszination, ja.
Ja, also das heißt, aber wie gesagt, dass es, weil ich das gesagt habe, kann man so die Menschheit ein bisschen unterteilen. Mhm. Also es gibt Leute, die das auch, die das nicht anspricht. Also weil mich zum
Beispiel. Es gibt Leute, entweder die das total feiern, dann gibt es auch Leute, die das gar nicht so auf dem Zettel haben, das Thema, dann da doch irgendwann mal reingeraten sind. Und dann gibt es auch Leute natürlich, die machen das mal und denken so, überhaupt nicht mein Fall. Aber klar, dann gibt es auch die Leute, die sagen, das spricht mich null an. So, ne? Ich will mal so sagen, natürlich hast du zwar heute auch die Möglichkeit, auch eine Kreuzfahrt ein bisschen aktiver zu gestalten, indem du da auch Fahrradausflüge oder so je nach Reederei hast und so und nicht nur so diese Variante, wo du irgendwie im Bus sitzt da 3 Stunden und jemand erzählt was ich persönlich auch ganz fürchterlich finde. Es ist natürlich gerade so, gerade Leute, die nun sagen, sie pflegen da einen etwas aktiveren Urlaubsstil, so sage ich mal, ne? Oder sie sind eben auch sehr minimalistisch meinetwegen unterwegs, haben jetzt gar nicht so einen großen Anspruch da an Luxus oder an rundum sorglos oder Leute, die auch gerne im Urlaub gerne kochen zum Beispiel oder so, ne? Das lässt sich natürlich da mit der Kreuzfahrt jetzt nicht vereinbaren, ne? Du kannst ja da nicht, also mit Glück gibt es eine Kochschule an Bord, dann kannst du da einen Kochkurs machen, aber ansonsten, ne, wenn du jetzt gerne kochst, bist du natürlich da nicht richtig, so, ne?
Ja, klar. Wie geht das denn mit dir weiter? Also machst du das jetzt noch, bis du alt und grau bist, oder?
Fängt ja beide schon an. Aber ja, das ist natürlich auch irgendwie eine gute Frage, ne? Weil du hast natürlich jetzt, es ist ja nicht so, dass du schon so, dass du Role Models hast jetzt für den Beruf des YouTubers oder wie auch immer man es eigentlich nennen will, sondern man denkt irgendwie so, also irgendwie, wenn man da so denkt, so, macht man sowas als Rentner, noch im Renten, wenn du über 60 bist oder so, man denkt irgendwie so, ist ja eigentlich ein bisschen seltsam so, oder, aber dann auf der anderen Seite denkst du, warum nicht, ne? Also du hast es ja, geschafft, oder ich habe es ja dann geschafft, da eine gewisse Followerschaft aufzubauen. Und da wäre es ja irgendwie jetzt fahrlässig, wenn man, was heißt fahrlässig, es kommt ein bisschen drauf an, wenn man jetzt sagt, man möchte sich nochmal komplett verändern und man macht lieber auf dem Jungfernstieg in Hamburg eine Currywurstbude auf, was vielleicht auch gar nicht so interessant ist, weil das finde ich manchmal so, diese Einfachheit von so einem Geschäft finde ich manchmal dann faszinierend. Wo ich immer denke, so bei mir ist natürlich schon alles ein bisschen komplexer, ehrlicherweise. Und da sehne ich mich manchmal nach so dieser Einfachheit, wo man denkt, naja, wenn du einfach nur eine Currywurstbude da hättest. Aber Man muss mal gucken. Also im Moment ist es so, man hat da natürlich so Sachen im Laufe der Zeit, die einen dann mal vielleicht stören oder nerven. Und da muss man so ein bisschen versuchen, an den Sachen zu arbeiten oder einfach das, die alte Geschichte, love it, change it or leave it, eben auch mal das wegzulassen, was einen vielleicht nervt so. Und ja, und dann ist es wieder so, ja, dass man auch mal neue Impulse braucht. So, das ist natürlich auch so. Bislang hat sich das immer irgendwie ergeben. Aber du musst natürlich auch sehen, wir hatten für den Deutschen, der deutsche Kreuzfahrtmarkt ist halt so richtig, richtig krass gewachsen. Ja, bis vielleicht so, ja, bis also kann man fast sagen vor Corona. Ne? Da waren immer neue Schiffe, neu, mehr. So, im Moment passiert absehbar jetzt auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt gar nicht mehr so viel. Ne? Also es gibt Mein Schiff, ist halt eine von den beiden großen, die kriegen jetzt nochmal zwei neue. Und das ist tatsächlich, sehen die mal ein bisschen anders aus als die 7 Schiffe, die sie davor bekommen haben, weil die sind alle mehr oder weniger bauähnlich. Aber klar, ne, das ist so ein bisschen, wo ich mal so denke, so ja, habe ich jetzt eigentlich die spannendste Zeit der Kreuzfahrt, liegt die eventuell schon hinter mir? Das ist natürlich schon eine Frage, die ich mir dann und wann stelle. Und ja, es ist so, dass ich im Laufe der Zeit es immer eigentlich ganz gut geschafft habe, mich da so ein bisschen auch weiterzuentwickeln, sage ich mal. Ne? Im Moment ist es so, dass ich dieses Thema Livestreaming wahnsinnig spannend finde. Also da mache ich mittlerweile relativ viel. Was ist die Überlegung dahinter? Das zahlt halt ein auf die, ja, ich will wirklich mal sagen, die Superfans. Ne? Oder die, es gibt ja wirklich Leute, die wirklich eine relativ enge Bindung, sage ich mal, zu mir haben. Und die finden es natürlich super, wenn sie mit mir da irgendwo live sein können und sie sind hautnah dabei und dann kommentieren sie das noch im Chat. Also das ist eine Art der Nähe, die ist natürlich irre. Ja, also das ist so was ganz, das ist schon so was ganz Tolles eigentlich. Ja, und ich bin da so ein bisschen am Überlegen, weil du musst natürlich gucken, wie entwickelt sich die Welt und gerade so die Medienwelt heute weiter. Das geht sicherlich, das Karussell dreht sich immer schneller, wenn man so will. Ne? Also da, wo ich so der Verrückte war 2008, fängst du an mit YouTube. Heute denkst du 2024, was, du machst es immer noch? Aber es ist natürlich so, dass die Gesamtwelt, es ist heute nicht mehr ganz so verrückt, was ich da mache, wobei es immer noch so ist. Also ich bin immer überrascht, gerade so dieses Geschäft so tatsächlich mit Zeitschriften oder was, dass das heute noch so groß ist, wie es teilweise ist. Aber ich glaube, es ist so, dass die Menschen hängen doch gerne auch so an dem Vertrauten. Also bei Zeitschriften jetzt gar nicht so unbedingt die Konsumenten, aber die Verlage, die sagen, Mensch, bringen wir eine Zeitschrift raus, müssen wir nur ein paar Anzeigen verkaufen, dann sind wir eigentlich schon im Plus, hat dann den Vorteil, die Zeitschrift muss am Ende gar keiner mehr kaufen, so, weil es rechnet sich schon, du hast die Druckkosten, Redaktion und dann machst du Anzeigen und wenn du da jemanden findest, der die Anzeigen schaltet, alles gut. So.
Ich hatte mal vor einiger Zeit den Chefredakteur von unter anderem TV Spielfilm und so solche Zeitungen hier in der Sendung, den Philipp Schulze, und der hat auch gesagt, nee, das ist, es wächst eher. Also es ist nicht so, dass es zurückgeht. Ich meine, gut, vielleicht was will er anderes sagen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, es gibt ja die Gesellschaft wird immer älter und es gibt ja einfach Leute, die immer noch traditionell ihre Informationen aus zum Beispiel Zeitungen eben herausbekommen und weniger aus dem Internet oder auch den Boulevard zum Beispiel ja auch brauchen oder so, weißt du? Also die kaufen ja immer noch Zeitungen zum Beispiel.
Ja.
Und die können natürlich mit diesen ganzen anderen Themen so, und jetzt sagt man ja Kreuzfahrt, würde man traditionell sagen, ach, das sind ja auch, das machen doch nur alte Leute, also so hätte man vielleicht früher gesagt, ja? Wenn du mal alt bist, machst du mal eine Kreuzfahrt, weißt du, so ist ein bisschen, ja?
Genau.
Und dann sagt man, okay, da ist die Schnittmenge natürlich zu KI wahrscheinlich relativ gering. Ja,
ja. Ja. Also deswegen, ich habe da so meine Themen, wo ich weiß, okay, damit könnte ich jetzt nicht die Menschen begeistern sozusagen. Also das wäre halt was, wo die sagen so, hä? Gibt es überhaupt gar keine Schnittmenge, nee.
Auf der anderen Seite, weißt du, weil du das sagtest eben mit diesem Trend auch und so, merke ich halt, weil ich bin ja auch sehr filmverrückt, ich habe auch eine Film-Talkshow und so noch nebenbei und da merke ich eigentlich ja, dass man gesagt hat, früher in den 80er, 90er Jahren, da hatten da gerade Filme mit künstlicher Intelligenz und so, das war, oder mit Effekten dann auch irgendwann, mit CGI sehr viel und so, das war hoch im Kurs, das war das Ding. Und heute ist das, also ich habe selbst auch eine Tochter, die diese Generation oder jetzt ihre Freundin, also die ermüdet das total, dieses ganze nur noch Effekte, und die gehen dann sich kleine Filme angucken und so, und das denke ich manchmal ist so dieser Umkehrschluss, dass wenn du das zu viel in deinem Alltag hast, die Technik, dann suchst du dir aber in anderen Bereichen wieder irgend so was Traditionelles, und ich glaube manchmal, dass da auch manchmal ein bisschen die Zukunft liegt, weißt du, also so, die man dann auch nicht vergessen darf, wo die Leute eine Sehnsucht hinbekommen,
Absolut, weil es ist ja nun mal so, wenn wir nochmal bei dem Bild des immer schneller fahrenden Karussells bleiben, ich meine, was passiert, wenn du in einem Karussell sitzt und es wird immer schneller?
Ja.
Also du bist zwar gesichert, du fliegst nicht raus, aber es ist jetzt so, dass du dich dann irgendwann fühlst, als wärst du irgendwie in der Nordsee auf einem kleinen Schiff und es schaukelt, so wie wir damals. Also es ist irgendwie damals, also ich glaube, der Mensch ist natürlich grundsätzlich jetzt eigentlich dafür nicht gemacht, sich in einer ständig wechselnden Welt, also er kann sich schon anpassen, aber die Anpassungen sind natürlich schon krass, und gerade jetzt so wir, die Generation, so der, so gerade jetzt so zwischen 40 und 50, ich meine, wir kennen es ja noch anders, wir kennen noch, ich meine, als Computer aufkam, so, okay, ich war dann 12, als ich meinen ersten Computer hatte, was mich damals schon fasziniert hatte. Aber es war halt noch eine andere Welt, wo du halt im Freizeitpark angerufen hast und gefragt hast, Mensch, was gibt's dieses Jahr für neue Attraktionen? Ja, und heute, auch gerade so Smartphone, ne, wo das ist halt auch so ein Thema, da werden ja Geräte produziert, und ich will gar nicht sagen, dass ich da frei bin von Problemen damit, da werden Geräte produziert, wo die du stundenlang am Tag benutzen sollst, weil es der Hersteller hat da jetzt nur vielleicht Mittelinteresse, aber dann gerade eben so Anbieter wie Meta, also Facebook und Instagram und so, das sind ja Services, die wollen ja das Wertvollste, was wir haben. Letztlich auch, klar, ich mache da ja mit in meinem YouTube-Kanal, ich will das Wertvollste, was die Menschen haben, nämlich ihre Zeit. Und vielleicht vergessen wir das manchmal, dass Zeit sowas ist, wo wir irgendwie dann denken, so, wo wir vielleicht manchmal ein bisschen zu leichtfertig mit umgehen und dann irgendwie denken, so, na, wir haben doch aber genug. Und ja, es ist natürlich so, weiß nicht, muss ich mal so ein bisschen denken, da Momo, da, weiß nicht, die Zeitsparkasse. So.
Ja,
das stimmt. Da waren ja schon so solche Themen. Ja. Und das ist, glaube ich, was, wo wir, was halt echt so eine Sache ist, wer halt alles heutzutage unsere Zeit will, ne? Und wer dann so Sachen, Dienste erfindet, die dann so ein bisschen addictive sind, also dass man auch süchtig danach wird. Also wie so ein Instagram oder TikTok oder so. Das ist ja alles auch ein schwieriges Thema.
Naja gut, aber du bist ja natürlich, also du bist ja fast schon wie in diesem Medienbereich wie eine Art Dienstleister, weil du ja eigentlich gezielt das bietest, was Leute suchen, wenn sie sich für das Thema interessieren. Das ist ja nicht so, dass du die überschwemmst damit, sondern die sind ja dankbar eigentlich dafür, oder? Wenn die,
total.
Die wollen auf so ein Schiff, und du warst da schon 10-mal, hast da irgendwelche Videos gemacht. Was kann mir Besseres passieren eigentlich?
Ja, genau. Als wenn du, als jemanden zu absolut, ganz genau. Es ist halt so, dass gerade so das Informieren über das Thema, über Videos, also mit dem Tool Video sozusagen, das ist natürlich so, dass es nicht sehr zeiteffizient ist. Da ist es natürlich besser, wenn du dann dich mit mir unterhalten könntest oder im Zweifel halt ehrlicherweise mit dem Avatar. Und dann sagst du halt, Mensch, ist jetzt AIDA oder Costa eigentlich besser? Da müsst ihr ja sonst unzählige Videos erstmal gucken und so. Und ich könnte die aber jetzt in 4 Sätzen, könnte ich das ja so zusammenfassen, dass man sagt so, okay, ja, die Frage ist jetzt für mich beantwortet. So, und diese 4 Sätze braucht nicht mal eine Minute. Das ist natürlich wesentlich effizienter, als wenn du dich da irgendwie erstmal durchklicken musst.
Auf der anderen Seite darfst du auch nicht den menschlichen Faktor dann eben vergessen. Ja. Und ich denke, das tust du ja auch nicht. Aber das ist ja wie mit dir. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwie so ein Bot dein Portal auf YouTube aufgebaut hätte, wäre das, glaube ich, nicht so erfolgreich. Sondern das ist natürlich dieses Zwischenmenschliche. Man muss dich ja ticken, man muss dich gerne beobachten, was du da machst und so. Das spielt schon eine Rolle, eine große, glaube ich sogar.
Ja, klar. Und auch gerade auch bei sowas, ich meine, was wir hier machen beim Podcast, ist natürlich einfach so, die Stimme ist natürlich was, Das ist schon wichtig. Ich meine, klar, du kannst es nachbilden, aber das ist schon was. Du hast Podcast, ist für mich wahrscheinlich, wenn ich so meine persönliche Mediennutzung angucke, wo ich meine Hauptzeit tatsächlich verbringe. Also auch wenn ich es jetzt dann und wann jetzt offenbar ja mal lese. Aber Podcast ist schon so, weil es halt einfach in alle Situationen passt. Also beziehungsweise, nee, in alle natürlich nicht, aber bei der Arbeit oder so natürlich nicht. Aber wenn ich irgendwie putze, wenn ich auf dem Klo sitze, wenn ich irgendwo hinlaufe oder wenn ich fliege, wenn ich reise und so, das ist perfekt, sage ich mal. Ne? Und da merke ich tatsächlich auch, dass du da so eine Art, also da ist, glaube ich, auch die Beziehung, die du aufbaust, wenn du so einen Podcast lange hörst, das ist schon was, was du mit anderen Medien, glaube ich, so in dem Maße nicht unbedingt hinkriegst. Weil wenn halt eine Person bei dem Intimsten, was du teilweise machst, dabei ist, halt im Ohr, und da baust du schon eine ganz besondere Beziehung, glaube ich, auf, wenn du einen Podcast richtig lange hörst. Ich hatte das mal, dass ich, ich hatte jetzt tatsächlich die Folge zur Vorbereitung da mit Nick Wilder tatsächlich auch gehört vorher. Kannte dich jetzt nicht vorher, aber das ist so, dass ich mal so ein Podcast-Interview hatte mit einem Podcast, den ich selber häufig gehört habe. Und das fühlte sich dann so an und so, hey, auch mit Video. Und dann so, hey, cool, dass wir uns sehen. Und die war so, so nach dem Motto, sie hatte mich ja ausgesucht, so nach dem Motto, wer ist er? Sie kannte mich ja gar nicht. Aber ich habe so dieses Gefühl gehabt, so Mensch, da begegne ich jetzt gerade jemanden, den ich schon ganz lange kenne. Aber das ist natürlich Quatsch.
Ja, ja, nee, das ist auch so. Das ist so. Ich hab einen Kollegen auf der Arbeit, der immer meine Podcasts auch hört und der gerade am Anfang, so als ich den erst kennengelernt habe, da hat er immer gesagt, das ist so abstrakt, wenn ich dich sehe, wenn ich dich nur so von hinten höre, weil ich höre dich immer, die ganze Zeit höre ich deine Folgen. Und dann in echt, ja, das ist so ein merkwürdiges, nicht nachvollziehbar. Also das macht auf jeden Fall was mit einem. Da gebe ich dir recht. Meine abschließende Frage ist, weil wir jetzt eben es auch von KI hatten, wird denn dann die KI auch in die Schiffsfahrt eingreifen? Wird dann irgendwann es keinen Kapitän mehr geben, sondern es wird dann nur noch der Bot steuert dann das Kreuzfahrtschiff? Wird es so weit gehen? Oder es gibt so digitale Stewards oder so? Vielleicht dann auch philippinische, damit man sich
ein bisschen dran gewöhnt. Also das gibt es ja teilweise in der Gastronomie schon, die da irgendwas bringen. Na, so weit geht's nicht. Ne? Aber ich glaube schon, dass du an manchen Stellen, also ich frage mich zum Beispiel, es müsste theoretisch, ein DJ, das ist ja auf jedem Schiff gibt es einen DJ, theoretisch müsste die KI der bessere DJ sein, eigentlich. Okay. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil es geht ja so ein bisschen darum, zu analysieren, die Lage, Tanzfläche füllt sich, Tanzfläche leert sich, bla bla bla, was ist jetzt, wo der DJ sagt, so aus seiner Erfahrung weiß er nach dem Titel, muss dann der Titel kommen und dann führt man wieder so, das kannst du ja eigentlich algorithmisch irgendwie abbilden, sag ich mal, ne, und also da, auf der anderen Seite gehört das irgendwie auch dazu, dass da so ein Typ ist, der da irgendwie ein bisschen mitlippt da zur Musik und so. Ja. Aber eigentlich könnte es die KI besser. Also ich glaube, das ist an der einen oder anderen Stelle wird es sicherlich kommen. Ich denke, das ist eher was vor der Kreuzfahrt, was so Vertrieb und Beratung und so angeht. Da wird man dann irgendwann damit zu tun haben. So jetzt an Bord. Also
es wird ist der menschliche Faktor immer noch sehr wichtig eigentlich.
Ja, klar. Also ich bin demnächst tatsächlich bei einer Veranstaltung, da wird geredet über Kreuzfahrt und KI oder was, aber da geht es dann, glaube ich, das sind dann eher so Sachen wie, was weiß ich, Treibstoffverbrauch optimieren oder so, vermute ich. Also es wird nicht darum gehen, da dieses, was Konkrete, was ich hier sagte, da mit dem DJ oder was, das so weit ist man da, glaube ich, noch nicht, aber ja.
Wann geht es denn für dich wieder los, also wo du richtig auf ein Schiff gehst?
Also ich bin, das ist ja jetzt, das Zeitkontinuum gerät jetzt ein bisschen durcheinander, dadurch, dass wir eine Aufzeichnung hier machen. Aber ich bin jetzt erstmal unterwegs, tatsächlich auf den Kanaren ohne Kreuzfahrtschiff, sondern ich fahre mit Fähren von Insel zu Insel. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich mit einem Freund zusammen ein Buch gemacht habe, ein Reiseführer für Kanarenkreuzfahrer. Weil so die Überlegung ist so, es gibt bestimmt 300.000 Deutsche, die im Jahr eine Kanarenkreuzfahrt machen. Also, ne? Und dann überlegt man, Mensch, du hast ja immer das Problem, was kann ich eigentlich machen irgendwo? Und da habe ich mit einem befreundeten Lektor, also der so landeskundlicher Experte ist, so also auf dem Kreuzfahrtschiff, der dann da Vorträge hält, mit einem super Typ haben wir ein gemeinsames Buch gemacht, so, ne? Das ist was, und da, um das Ganze so ein bisschen zu promoten, bin ich da jetzt halt eine knappe Woche auf den Kanaren. Dann geht es Ende Oktober auf die Queen Victoria, so britische Reederei Cunard. Das ist tatsächlich eine Reise, die ich zusammen mache mit einer Gruppe von Followern, die dabei sind und die sagen, Mensch, wir möchten gerne mit Matthias irgendwie Urlaub machen. Das ist die Geschichte, genau. Und dann geht es nochmal nach Jahren tatsächlich mal wieder, war ich lange nicht, komischerweise, in Dubai auf Orient-Kreuzfahrt. Das ist natürlich so ein bisschen so, du hast halt immer so diese Fahrtgebiete, wo ein Schiff, wo so die meisten Schiffe unterwegs sind, also das Mittelmeer oder im Winter Karibik und so, das bringt es dann mit sich, dass du in diesen Fahrtgebieten möglicherweise immer wieder begegnest, ja. Also ich habe noch zwar viele oder einige weiße Flecken auf der Landkarte, sei es Australien, sei es Südamerika, sei es Alaska, sei es Grönland, Island, so, sei es Antarktis, so, und da sind noch jede Menge weiße Flecken, was aber damit zusammenhängt, dass natürlich das meiste sich dort abspielt, ja, wo eben die meisten Kreuzfahrten stattfinden. Und das sind Cluster, wenn man so will. Ja, also was ich da gerade schon sagte, das sind halt eher die Kanaren dann im Winter und die Karibik und der Orient. Eventuell vielleicht mal Asien auch ein bisschen, aber naja, das beschränkt sich doch auf so die gängigen, auf gängige Schubladen, sage ich mal, die man dann im nächsten Jahr dann wieder verwendet.
Aber so jetzt Orient, Orient-Kreuzfahrt klingt aber sehr abenteuerlich, ist das...
Abenteuerlich...
ist es gar nicht, oder?
Abenteuerlich ist übrigens auch, oh, jetzt kommen wir schon wieder hier, machen wir dann wieder ein Fass auf. Abenteuerlich ist eine Kreuzfahrt halt nicht unbedingt grundsätzlich. Erstmal so vom. Das ist aber übrigens auch was, was übrigens eine Schwierigkeit ist, wenn du da Content so produzierst, weil du bist ja, also du weißt wahrscheinlich besser, was eine Heldenreise ist als ich.
Ja.
Das ist, weil du ja so aus diesem Ganzen so. Also letztlich geht es ja darum, wie erzählt man Geschichten und ja, und wenn du so dieses einfach nur zeigst, so der Alltag auf einem Kreuzfahrtschiff, das ist heute der Seetag. So, am Ende merkst du dann so, da du reist zwar, aber du bist vielleicht auch ein Held, aber es ist noch lange keine Heldenreise. Ne? Also, weil es ist einfach stinklangweilig, so was an so einem Tag passiert, weil es eben auch nicht dafür gemacht ist. Das ist dafür gemacht, dass Leute sich erholen, dass sie denken, Mensch, ich komme wieder, buche wieder eine Kreuzfahrt. Dafür ist es gemacht. Es ist nicht dafür gemacht, so Mensch, da kommt ein Typ da, der macht auf YouTube, macht da irgendwelche Videos und ja, ne, also das ist nicht ganz einfach. Das habe ich dann mit der Zeit dann auch gemerkt, dass ich dann selber teilweise gelangweilt war von eigenen Formaten, weil ich so einfach dann gemerkt habe, so, ja, nee, das gibt das einfach auch gar nicht her.
Ja, ja.
Aber wenn du jetzt so, also ehrlich gesagt, diese Geschichte da jetzt, was ich da gerade erzählte, Kanarenkreuzfahrt ohne Kreuzfahrtschiff, also dass ich da mit Fähren und es wird sogar noch ganz verrückt, es ist sogar geplant, dass ich Linienbusse verwende, also das ist natürlich auch was, weil das ist, erstmal weißt du gar nicht, kommt da überhaupt, dann ist die Frage, kannst du da jetzt überhaupt mit einem 20-Euro-Schein bezahlen oder nimmt der eventuell nur bis 10 Euro in den Bussen? Und also das sind natürlich so viele Unwägbarkeiten, was du halt normalerweise, ja, das hast du bei der Kreuzfahrt nicht, das ist rundum Sorglospaket. Ne? Und das Spannende im Leben oder in der Welt ist natürlich immer, wenn du nicht im rundum Sorglospaket bist, sondern spannend ist es immer, wenn Leute außerhalb ihrer Komfortzone sind.
Ja.
Deswegen sind dann so Sachen wie, ich meine, gut, in der alten Medienwelt hätte man jetzt gesagt, so das Dschungelcamp, so, aber es gibt ja auch Sachen, die so in die ähnliche Richtung gehen, Survival, was auch immer. Sowas ist ja auch auf YouTube erfolgreich. Ne? Und sowas ist immer Leute, die abseits der Komfortzone. Aber wenn du mitten, du bist im Urlaub, in Anführungsstrichen, und da muss man sagen, bei mir ist dann ja nur Fake-Urlaub, weil es ist ja halt kein Urlaub, sondern das ist nicht ganz ohne. Und da habe ich mir im Laufe der Zeit auch viele Gedanken drüber gemacht, weil dann siehst du auch, es gibt auch heute echte Urlauber, die Content dann produzieren und dann denkst du, naja, guck mal, das ist immer überlegen. Das sind Leute, die haben darauf hingespart. Es ist die Reise ihres Lebens und du denkst so, Mensch, jetzt bin ich hier schon wieder in Civitavecchia. Das ist der Hafen von Rom, Civitavecchia. Ja. dann denkst du, warst du da schon mal wieder? Du kannst es dann in dem Maße gar nicht mehr so wertschätzen, weil es ja, natürlich was anderes ist. Wenn du jahrelang da hast, du die 2 Jahre vorher die Reise gebucht, fieberst dem entgegen, hast dafür gespart und so. Und dann komme ich da und denke so, naja, komm, ich war hier schon 20 Mal. So toll ist nicht.
Ja,
also,
ja,
schwierig. Ja.
Genau, also wenn Sie mal was Langweiliges erleben wollen, machen Sie eine Kreuzfahrt. Aber es ist natürlich erholsamer. Ja.
Also wenn man einen Ort sucht, wo es nicht so ganz einfach ist, spannende Sachen zu filmen oder zu produzieren, weil es einfach so ist, dass das nicht vorgesehen ist. Es geht ja um Entspannung.
Entschleunigung.
Also, wenn es um Entspannung geht, kann man nicht erwarten, dass es spannend ist. Also, na wobei, ja. Das ist vielleicht ein bisschen
gut. Im liegt vielleicht manchmal auch im Auge des Betrachters.
Ja.
Ja, lieber Matthias, ich denke, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr für das sehr interessante Gespräch. Du hast mir einen tollen Einblick gegeben, vor allem auch so ein bisschen, wie du tickst und in dein Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja jetzt über einige Sachen gesprochen.
Ja, aber so kann ich es auch gut mal verlinken, weil der Punkt ist, irgendwann denkst du so, kannst du gar nicht mehr verlinken, weil du sagst jedes Mal das Gleiche. Aber so, heute haben wir sehr viel über Sachen gesprochen, die ich nicht schon tausendmal erzählt habe. Das war insofern sehr schön. Nee, ernsthaft, weil irgendwann denken sich, also glaube ich, selbst die größten Fans denken sich dann irgendwann so, Mensch, das kennen wir doch alles. Wobei da denke ich auch falsch, glaube ich, weil ich glaube, wenn du der größte Fan von jemandem bist, dann guckst du dir das
an. Kannst immer wieder hören, was er sagt. Was er sammelt, immer wieder.
Ja, immer wieder. Das wirklich geht mir tatsächlich, ja. Habe ich auch Beispiele, wo ich das so.
Ja. Okay. Also dann, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielleicht sehen wir uns ja mal eines Tages auf dem Schiff oder wer weiß, dein Avatar werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal einladen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, vielen Dank. Und ich habe witzigerweise, seit 2 Minuten habe ich einen Telefontermin mit dem Daniel, der das nämlich mit dem Nick Wilder eingetütet hat, weil er den kennt. Also witzig, ja. Also da schließt sich wieder der Kreis, du kamst über Nick Wilder, jetzt geht's gleich wieder über Nick Wilder sozusagen.
Also bleib noch ganz kurz dran, aber ganz offiziell, alles Gute, mach's gut
und
Ahoi, sagt man, oder? Ahoi?
Genau, Ahoi. Ahoi. Ciao.